Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wie angekündigt, Oskar ist heute nochmal nicht mit dabei, nächste Woche wahrscheinlich wieder, aber die schlechten Nachrichten hören an der Stelle ja nicht auf. Der ein oder andere von euch hat es ja schon mitbekommen, mich schon drauf angesprochen. Letzte Woche habe ich, glaube ich, noch gesagt, als es um die Insolvenz von Tarbes ging, dass es ja den ein oder anderen Verein in der Frankreichs dritten Liga, der National gibt, der auch etwas angeschlagen ist. Und ich glaube, im Falle vom Nyon Rugby Club habe ich gesagt, die finanzielle Situation ist angespannt. ich habe es anscheinend ein bisschen untertrieben. Es ist nicht witzig. Aber ich weiß im Moment nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Es ist alles ein wenig deprimierend. Man geht von einem Defizit von 600.000 bis 800.000 Euro aus. Weiß gar nicht, ob jetzt Donnerstag oder nächste Woche Dienstag, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wird das Insolvenzverfahren eingeleitet. Man wird die Saison nicht zu Ende spielen. Schon sehr, sehr enttäuschend. Dass es angespannt ist, war bekannt, oder war mir bekannt, war mir bewusst. Aber von, dass es so schwierig ist und man in Insolvenz geht, das habe ich, wie die Spieler selbst anscheinend, auch erst an diesem Tag erfahren, was ich grundsätzlich ein bisschen schwierig finde, dass die Spieler da so im Dunkeln gehalten werden. Es gibt einige Fragen, die es zu klären gibt. Also Fragen von euch, die bei mir angekommen sind. Vorweg die Frage, was das für Tim Menzel und Michael Himmer bedeutet. Bis Ende März können sie zu einem anderen Verein wechseln. Bis dahin können andere Vereine sie verpflichten. Danach müssten sie bis zur kommenden Saison warten, um zu wechseln. Wobei ich mir ehrlicherweise nicht hundertprozentig sicher bin, eigentlich müssten sie entweder als zusätzlicher Spieler oder als Medical Joker wechseln, was beides auch ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, dass die viel größere Frage ist, welcher Verein jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen wird. Bei Tim Menzel, der durchweg gestartet hat, Zweitliga-Erfahrung hat, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwo in der zweiten, dritten Liga noch irgendwie unterkommt, weil meine Mauna Masson rekrutiert ja immer noch fleißig. Aber das Ding ist natürlich, wenn du dir die ganzen Mittelfeldclubs in der National anguckst, warum sollen die jetzt noch Spieler verpflichten? A, ihnen brechen Heimspiele weg, was bedeutet, es fehlt Geld. Und da muss man sicherlich auch aufpassen, dass es kein Dominoeffekt wird. Und B, es gibt keinen Abstieg. Also es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, jetzt nachzuverpflichten und Geld auszugeben für eine Situation, wo du sagst, naja, aber was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und ich wollte gerade sagen, es gibt auch nicht wirklich eine Perspektive nach oben. Weil Bourg-en-Bresse, weil es ist Achter in der Nioch, haben fast 19 Punkte Rückstand auf Chambéry, den Sechsten. Aber das stimmt ja nicht mal. Es ist Rouen mit 20 Punkten Rückstand, weil Bourg-en-Bresse ja auch in die dritte Liga, in die vierte Liga runter muss. Von daher sehe ich da aktuell nicht wirklich. Also Nizza, Narbonne sicherlich, wobei Narbonne eher weniger. Die haben ja jetzt schon sicherlich ihre Baustellen geschlossen und einige Spieler nachverpflichtet, oder zwei Spieler nachverpflichtet. Und werden dort jetzt wahrscheinlich kein Geld mehr ausgeben. Nizza kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Andererseits weiß ich nicht, ob die wirklich einen Bedarf haben. Und ansonsten Massy, Albi, Périgueux, Chambéry sehe ich ehrlicherweise nicht, dass da noch Budget über ist, um Spieler zu verpflichten. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, weil da kommen wir jetzt ja drauf, und das ist ein bisschen ungeklärt. Wie sieht's denn aus mit Auf- und Abstieg. Und das gleich mal vorweg. Das heißt nicht, dass die Absteiger aus der zweiten Liga oder dass es keine Absteiger aus der zweiten Liga gibt. Zwei Gründe. Erstens, Der Aufstieg ist ja geklärt. Also die Aufstiegs, also es wäre was anderes, wenn wir in der Sommerpause wären und der Verein, der sich für den Aufstieg qualifiziert hat, nicht aufsteigen kann. Dann wäre es was anderes. Wobei auch da kommen wir eigentlich auf Regelung Nummer 2. Eigentlich ist die Regelung des französischen Verbandes, wenn ein Team mehr oder wenn ein Team nicht mehr weitermacht, dass man eigentlich ein Team mehr von unten nachzieht. Das ist eigentlich die Regel. Haben sie in der National 2 auch nicht immer durchgezogen? Muss man auch in Fairness sagen, aber das ist in der Theorie die Regel. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Zweitligisten gibt, die eben sagen, es gibt 3 Aufstiegsplätze und ja, 3, Tarbes, Niort und Bourg-en-Bresse, die ja in die 4. Liga zwangsabgestiegen werden, Stand jetzt. Aber es ist schwierig, finde, dass es dazu keine offizielle Kommunikation vom Verein gibt, dass man die Fans so im Dunkeln lässt. Und sich dann wundert, dass das Stadion halb leer ist, sagst du, ja, na klar, die Fans fühlen sich verarscht, dass ihr Werbung für eine Hühnermesse macht, aber nichts dazu sagt, ob ihr denn nur in die 4. Liga absteigen müsst. Ja, na klar sind die Fans sauer. Kann ich irgendwo verstehen. Wäre ich auch. Ich bin nicht mal Fan und ich bin sauer. Von daher, ja, kann ich absolut verstehen, aber es gibt sicherlich den ein oder anderen Viertligisten, also ich denke da an Orléans, an Nantes, vielleicht an Mâcon oder Nîmes, die jetzt sicherlich nochmal irgendwie ein bisschen Blut lecken und sagen, ja, unsere Chancen auf den Aufstieg haben sich gerade deutlich verbessert. Warum nicht hier nochmal den einen oder anderen Spieler abgreifen? Es ist ja nicht so, als wenn diese Kader komplett schlecht gewesen. Ja, bei Niort im Gegenteil. Ne? Sportlich ließ bei Niort ja wirklich, also für einen Aufsteiger, ne? Platz 7, klar, mit keinen Chancen auf einen Playoff-Platz, aber an sich lief es sportlich ja schon sehr, sehr anständig. Und ja, da kommen wir wieder an den Punkt, wo du sagst, Niort haben für meine Begriffe keine verrückten Dinge getan. Gut, ich kenne natürlich nicht alle Vertragsdetails, aber in meinen Augen hat Niort nichts Verrücktes gemacht. Niort, die viertreichste Stadt Frankreichs, habe ich heute gelernt. Die viertreichste Stadt Frankreichs. Gut, dass die Stadt wohlhabend ist, das wussten wir ja schon seit einer Weile. Aber ja, viertreichste Stadt Frankreichs. Viertwohlhabendste Stadt Frankreichs. Die Hoffnung ist natürlich, dass da jetzt vielleicht noch jemand einspringt und ein bisschen Geld reinschießt, dass sie die Saison noch irgendwie zu Ende spielen können und vielleicht in der 3. Liga bleiben können. Ich meine, wir reden von 600.000 bis 800.000 Euro. Das ist jetzt das ist gleichzeitig sehr, sehr viel und gar nicht mal so viel Geld. Ich glaube es aber fast nicht, weil den Fußballverein hat die Stadt ja auch sterben lassen. Und es löst halt nicht die grundsätzlichen Probleme. Also meine 700.000 Euro, das ist das, was ein Drittligist aktuell für allein an Reisekosten bezahlt. Wir haben über die Ursachen in der vergangenen Folge schon viel, viel gesprochen. Es gibt viele Dinge, über die man an der Stelle sprechen kann. Reisekosten sind ein Faktor, dieses Rattenrennen. Aber das Problem bleibt am Ende bestehen. Du kannst sagen, ja, wir beschränken es in der 3. Liga und wir schieben das Rattenrennen in die 4. Liga runter. Haben sie bis zu einem gewissen Grad auch gemacht. Oder in die 5. Das Ding ist, dass du immer Vereine mit Ambitionen haben willst. Das Ego im französischen Rugby ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Es ist halt, wie es ist. Ne? Du wirst immer die Vereine haben, die Ambitionen haben. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir in, wo haben wir gespielt? In Avignon-le-Ponté. Ja, klar, ne? Auch das Stadion vom Erstliga-Rugby-League-Verein. Aber ein gigantisches Stadion. Also für einen Verein irgendwie übrig geblieben aus den Zeiten, wo der Fußballverein noch in der 3. Liga gespielt hat. Also ewig her, ne? Ewig her. Und ich meine, das Stadion hat, boah, ich weiß es gar nicht, wie 6.000, 7.000 Plätze. Also ich rede jetzt nicht mal von, ja, und ich stehe dann irgendwie auf der ums Feld rum und irgendwie, ja, kommt das irgendwie zusammen mit den ganzen Leuten, die um die Tribüne rumstehen. Meine Haupttribüne und dann haben sie noch drei Stahltribünen, große Stahltribünen. Und ich kann mich erinnern, dass wir da angekommen sind und da kam dann an der Präsident des Vereins: Aus welchem Kuhkaff kommt ihr nochmal? So, ja, steile These von jemandem aus Avignon, aber gut. 50.000 Einwohner, naja. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Weltstadt. Werdet sehen, heute seht ihr die Geburt eines Profivereins. Werden heute so hart mit euch feiern, dass ihr davon noch in 20 Jahren spricht, wenn wir dritte Liga spielen oder zweite Liga spielen. Dann damals fünfte Liga. Davon reden, davon werden, an der Party werdet ihr noch reden, wenn ihr zweite Liga spielt. Wir sind, also, ich kann mich an das Gespräch erinnern, ich kann mich nicht an die Party erinnern. Das vielleicht dazu. Aber das Ego im französischen Rugby ist halt einfach da. Es ist da und du wirst immer diese Leute haben und es ist die Aufgabe des französischen Verbandes an der Stelle, die Vereine und die Menschen vor sich selbst zu schützen. Das ist die Aufgabe des Verbandes. Und dass es ein wirklich schwieriger Balanceakt ist, zu sagen, wir müssen eine Liga schaffen, die gleichzeitig so professionell ist, dass sie die Vereine auf die zweite Liga vorbereitet, aber auch nicht so professionell, dass die Vereine pleite gehen und sich übernehmen und übernehmen müssen, um mithalten zu können. Im Moment, ich glaube, die andere Sache ist aber auch, dass es ist wie mit Major League Rugby oder Major League Soccer oder auch der Pro De Deux vor 15, 20 Jahren, weil die dürfen jetzt auch nicht glauben, die Pro De Deux heute ist eine fantastische Liga, eine Weltklasse-Liga. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nicht immer so war. Es ist nicht so lange her, da, also 15 Jahre vielleicht, nicht mal, da hast du eine vage Hoffnung gehabt, dass dein Verein vielleicht von einem Dritten übertragen wurde, vom regionalen Sender, und dass dann vielleicht du in Deutschland die Chance oder generell die Chance hattest, du es nicht live sehen konntest, es eine Dailymotion-Zusammenfassung ohne Ton gibt auf der Internetseite. Und man kann nicht sagen, dass die Liga damals mega volle Stadien hatte. Man kann nicht sagen, dass es den Verein gut ging. Auch damals gab es Insolvenzen und Zwangsabstiege. Und von einigen Osch, Teros, um jetzt nur mal die beiden zu nennen, die mir ganz spontan einfallen. Aber da gab es einige. Und die Liga hat sich entwickelt. Und heute funktioniert die Liga, weil sie kontinuierlich gewachsen ist, aber auch weil die Liga sehr, sehr strikt auf die Finanzen achtet. Und die National ist keine mega alte Liga. Ist jetzt was, 5, 6 Jahre alt? Wahrscheinlich ist es halt auch einfach eine Frage von, wir müssen diesem Wettbewerb Zeit geben. Natürlich sind die Zahlen der Insolvenzen dramatisch, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und natürlich ist es dramatisch für die Spieler, für die Fans, für die Vereine selbst, für die Kommunen, in denen sie leben und spielen. Aber eigentlich, nochmal auf das zurückzukommen, was ich letzte Woche gesagt habe, eigentlich stimmt das Argument zu sagen, naja, aber wir haben eine tolle Liga. Sportlich ist es richtig guter Rugby. Du hast einige Vereine mit absolut vollen Stadien. Albi zieht im Schnitt 2.500 Fans ins Stadion und auch nur nicht mehr, weil das Stadion keine größere Kapazität hat. Gut. Da lassen sie die Leute kostenlos rein. Okay, ne? Aber Albi sind meistens so 2.500 Fans mittlerweile. Das war auch mal anders. Narbonne sind 4.500, 5.000 Leute. Bourgoin hatten teilweise 6, 7, 8.000 Leute im Stadion. Olympique Marquard hat die Saison und das trotz wiederholtem Abstiegskampf zwei Spiele gehabt, wo sie 10.000 Leute im Stadion hatten. Natürlich hast du auf der anderen Seite ein Suresnes, wo das Stadion kaum eine vierstellige Fanzahl hergibt. Natürlich hast du das. Massi genauso. Und wer weiß, wie es in Nizza aussähe, wenn die Tickets nicht kostenlos wären. Rouen hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, was Fans angeht. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass du in Rouen drei professionelle Fußballvereine und einen Eishockey-Erstligisten hast. Die Konkurrenzsituation ist da auch ist halt einfach immens und Rugby hat keine mega lange Tradition, bei den Männern zumindest keine mega lange Tradition in Rouen. Die Liga braucht wahrscheinlich einfach Zeit. Und auch wenn ich weiß, dass der französische Verband relativ klamm ist, auch daran führt kein Weg dran vorbei. Auf dem Weg der Besserung, natürlich. Aber immer noch klamm. Aber das, was der Verband jetzt einfach leisten muss, ist eben zu sagen, wir schaffen einen Übergang. Solange die TV-Gelder noch nicht da sind, solange die nationale Aufmerksamkeit noch nicht da ist, muss es halt mehr subventioniert werden, muss es halt mehr bezuschusst werden, müssen Dinge ausgeglichen werden. Und ich meine, der Übergang kann funktionieren. Das ist immer so ein bisschen schwieriger Vergleich, weil ich glaube, der französische Fußball ist nicht unbedingt ein Beispiel dafür, dass es gerade gut läuft. Aber ich meine, auch da war es ja so, dass der französische Fußballverband über Jahre die Fernsehübertragung bezahlt und übernommen hat. Und bis sie dann eben die Fernsehgelder für Drittliga-Verhältnisse nennenswerte Summe an DAZN verkauft haben. Gut, dass DAZN pleite gegangen ist und den französischen Fußball mit in den Abgrund gerissen hat. Auch das ist kein Geheimnis, wobei, ehrlicherweise, wenn man sich so umhört, die meisten Vereine scheinen mit weniger Geld deutlich besser zu arbeiten, aber das ist vielleicht eine Diskussion, die ich nicht führen möchte. Wobei man ja auch sagen muss, dass der französische Fußball nicht groß anders als der französische Rugby sehr Mäzen geprägt ist. Also ich meine, PSG ist ja hier nur ein Beispiel, aber Lille ein anderes, der LOSC, Rennes, ne? Lyon, lange, Marseille. Es sind einige Vereine, die sehr Mäzen geprägt sind. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen, nur dass die eben noch meine TV-Gelder im französischen Fußball sind niedriger als im französischen Rugby, aber dafür hast du natürlich ganz andere Transfersummen, auf die Vereine zurückkommen können. Andere Geschichte, ich weiche ein bisschen ab, aber ich glaube, was ich sagen möchte, ist, ich bin gleichzeitig deutlich pessimistischer und gar nicht mal so pessimistisch, wie ich letzte Woche war, weil ich glaube, mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, wenn man es schafft, diese Liga am Leben zu halten, dass wir da was ganz Besonderes haben. Und ich glaube, dazu gehört eben halt auch die Realität, dass man sagen muss, ja, natürlich werden die Aufstiege ersetzt. Wenn du einen Verein wie Orléans hast, der aufsteigt, wie Genf, wie Nantes, natürlich verändert das die Landschaft des französischen Rugbys tourmalitalm. Natürlich verändert das die Landschaft des französischen Rugby. Geografisch, sportlich. Und natürlich heißt es im Zweifelsfall auch mehr Geld ausgeben, erstmal wegen längerer Reisezeiten. Aber ich auf der anderen Seite auch, es kann doch auch heißen, dass es massive Wachstumschancen für den französischen Rugby sind. Dass Regionen, die traditionell keine Chance hatten, sich zu etablieren, eine Chance haben, Teil der großen Rugby-Welt zu sein. Es kann heißen, kann auf der anderen Seite aber auch heißen, dass wir klar, es gibt eben Vereine, die werden mittelfristig in dieser dritten Liga keine Rolle spielen können. Ein Verein wie Suresnes oder Massy werden wahrscheinlich mittelfristig keine Rolle in der dritten Liga spielen können. Eine Suresnes-Verein, also. Mir fällt halt wirklich wenig ein, wo du sagst, der Verein kann sich finanziell nicht selbst tragen, nicht auf diesem Niveau. Es funktioniert halt einfach nicht, weil du hast nicht das Publikum dafür. Du hast also zum einen von der Infrastruktur nicht, von den Bedingungen nicht und du hast einfach in Paris weder das, zum einen dieses Publikum, zum anderen einfach eine Konkurrenz, die das alles gar nicht hergeben. Und diese Realität wird den Verein früher oder später aufholen. Das gleiche kannst du über Jär sagen. Eigentlich war relativ, weiß man, das kann in der Form nicht funktionieren. Und es hat nur funktioniert, weil man einen Präsidenten hatte, der sehr viel Geld reingesteckt hat, und als er keinen Bock mehr drauf hatte, ist das Konstrukt eingestürzt. Auf der anderen Seite, ja klar, Blagnac ist natürlich, ist bitter, weil der Verein viel bietet, was hätte funktionieren können, aber zum schlechten Zeitpunkt da war. Krise, Sponsoren können ihre Verträge nicht erfüllen. Ja, wird immer solche und solche Fälle geben. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile an dem Punkt, vielleicht ist auch Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch das. ich hoffe, man hört die Panik in meiner Stimme nicht allzu sehr raus. Vielleicht ist es auch das. Aber ich habe die Liga wirklich schätzen gelernt. Und ich würde mir wünschen, dass die Liga die Zeit hat, zu wachsen und vielleicht an den Punkt mittelfristig zu kommen, an dem die Pro de Deux, heute als anderes Beispiel, dritte Fußball-Bundesliga in Deutschland. Wie viele Insolvenzen gab es da in den ersten 10 Jahren? Das waren ja auch mindestens 2 pro Saison. Seither hat sich das auch entwickelt. Natürlich ist die dritte Fußball-Bundesliga nicht perfekt, Gott, weit davon entfernt, aber ich sag nur, vielleicht muss man der Sache einfach eine Chance geben und nicht immer so pessimistisch sein, wie man es heutzutage oft ist. Berechtigterweise oft. Die Welt gibt einem nicht viel Grund zu Optimismus. Aber vielleicht ist das ja mal eine Chance, einfach mal zu sagen, hey, vielleicht geht da was. Aber apropos geht was, Überleitung. Jeff Dubois geht auch. Erst im Oktober Trainer von Grenoble geworden. Harter Übergang. Machen wir jetzt heute einfach so. Erst im Oktober Trainer von Grenoble geworden, wird den Verein am Ende der Saison verlassen, nachdem die Vereinsführung entschieden hat, oder relativ eigenmächtig entschieden hat, einige Schlüsselspieler nicht zu verlängern. Das ist kein offizieller Grund kommuniziert, aber das ist das, was bei mir angekommen ist. Hat er dann eben entschieden, dass er nicht dieses Projekt, dessen Herr offensichtlich ist, nicht weiter fortführen kann. Pierre Mignoni, der andere Kandidat, über den aktuell geredet wird, der aktuell ja so ein bisschen, ja, nennt man es Urlaub? Scheiße, man nennt es Urlaub. Macht, hat sich ja nach der Heimniederlage gegen Clermont eine Auszeit gegönnt und wird allerdings nach der Six Nations Pause zurückkommen. Also beim Spiel gegen Lyon war er auch nicht anwesend und hat das Training, die Vorbereitung und alles dem Team überlassen. Castres hat am Wochenende abseits des Feldes die 120 Jahre gefeiert, anlässlich dessen bekannt gegeben, dass sie ein neues Trainingszentrum errichten, und sie haben ihr Logo geändert. Es sieht wieder aus wie Logo von Castres. Also, da kann man ihnen wirklich nichts vorwerfen. Das sieht so aus, wie es vorher ausgesehen hat. Und ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Der Finalspielort für die erste Liga der Frauen wurde bekannt gegeben. Es wird in Biarritz gespielt. Ich finde, eine sehr gute Entscheidung. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass man es von allen anderen Ligen ein wenig abtrennt. Ich finde es schön, dass es diesmal eigenständig ist. Ich fand es ehrlicherweise nicht so wertschätzend, dass es im letzten Jahr so an ein Spiel der Herren angeknüpft wurde, an Erstligaspiel der Männer angeknüpft wurde. Das fand ich ein bisschen wenig wertschätzend, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es sehr schön, dass es in diesem Jahr wieder eigenständig ist. Und zwar in Biarritz, ich glaube, das ist ein Stadion, das sie auch gut vollkriegen können. Und vor allem, wenn Bordeaux spielt, wonach es ja durchaus aussieht, oder was realistisch wäre. Ich glaube, das wird schön. Ich glaube, es wird gut. Alles, was oder ab zweiter Liga bis runter zur U16 spielt in La Roche-sur-Yon, und das Finale der 10er Frauen ist in Vierzon. 10er Rugby, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Ich glaube, gerade auch in Deutschland unterschätzt. Ist bei den Frauen in Frankreich sehr etabliert, einfach weil es nicht immer die Kadergrößen gibt. Und das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, gerade für zweite Teams trotzdem zu spielen, Spielzeit zu bekommen oder für Teams, die vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit haben, einen vollen 15er Kader mit 35, 40 Spielerinnen aufzustellen. 10er ist dann natürlich eine schöne Alternative. Von daher auch schön, dass es ein eigenständiges Finale bekommt. Und damit kommen wir tatsächlich zum Sport. Wer hätte das gedacht? In diesem Rugby-Podcast reden wir über Rugby. Kommen wir zu. Clermont hat 38-15 gegen Bayonne gewonnen und was war der Kommentar, den ich gelesen habe? Bayonne spielen so, als hätten sie richtig Bock auf ein Baskenderby im nächsten Jahr. Können sich in jedem Fall sehr doll dafür bedanken, dass Perpignan so einen katastrophalen Saisonstart hatte, dass sie nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, aber das ist aktuell schon richtig, richtig dünn. Clermont auf der anderen Seite eine Erfolgswelle, die sie da reiten, sind mittlerweile auf den dritten Platz vorgerückt. Klar, es ist alles eng da oben, aber sind auf den dritten Platz vorgerückt und der zweite ist realistisch erreichbar. Weil sie sind auf den vierten Platz vorgerückt, Entschuldigung. Läuft gut, kann man nicht sagen. Läuft gut. Bin glücklich. Ne? Ein kleiner Glücksseufzer. Kann man nichts sagen. Kann man wirklich nicht sagen. Christopher Rios sagt ja auch nichts mehr. Ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Ich hätte Lust gehabt auf seine Merguez-Analogie. Aber kriegen wir nicht. Schade. Lyon hat unentschieden gespielt gegen Toulon. 13-13 Toulon, wie gesagt, ohne Trainer vor Ort. Ein ja, relativ spektakelarmes Spiel. Spannend, da kann man nichts sagen. Es war ein spannendes Spiel, relativ spektakelarm. Es ist nicht allzu viel passiert. Halbzeit stand 3-0 oder 0-3 vielmehr. Am Ende noch die Gelegenheit, mit einem Penalty aus 50 Metern Entfernung in Führung zu gehen. Sie hatten vorher, waren sie 10 Meter vor den Stangen, 15 Meter vor den Stangen. Kein Dropcore gewählt. Ich hätte das Gefühl, das wäre ein bisschen einfacher gewesen als so ein Penalty, aber nicht meine Entscheidung. Am Ende 2 Punkte mehr als sie vorher hatten, Toulon. Von daher alles gut. Ich glaube, das zweite oder drittbeste Auswärtsergebnis der Saison. Also kann man zufrieden mit sein. Toulouse 68-13 im Derby gegen Montauban. Ich glaube, das braucht man nicht allzu groß reden, Montauban, oder besprechen. Montauban planen großen Umbruch fürs kommende Jahr. Fast der gesamte Kader geht. Ist nicht überraschend, das ist ein relativ alter Kader und das ergibt Sinn, dann einen Neustart in der Pro-D2 zu machen. Aber es bedeutet sicherlich auch, dass die kommende Saison für Montauban vielleicht sogar noch ein Ticken schwieriger wird als die aktuelle bei so einem harten Umbruch, der den Kader erwartet. Montpellier mit einem weiterhin fantastischen Spiel oder mit einer fantastischen Saison, 41-17 gegen Racing. Am Ende, also man darf sich halt nicht überraschen, Montpellier kann 3 Dinge gut, nämlich Standardsituation, Disziplin und Härte. Montpellier spielen so, als hätten die 70er Jahre nie aufgehört und das funktioniert. Racing werden sich ärgern. Das war eine ziemliche Nichtpartie. Ein toller Versuch, zu Ende gespielt von Gael Ficou, aber ansonsten war das eine ziemliche Nichtpartie und Montpellier sicherlich ein, naja, vielleicht kein Titelkandidat, aber in jedem Fall ein Halbfinalkandidat. Das sieht schon echt solide aus. Genauso wie bei Stade Français 42-21 gegen Perpignan. Ich glaube, das braucht man auch nicht viel weiter besprechen. Ja, Castres Schwäche liegt überraschenderweise tatsächlich da, wo Montpellier Stärke liegt. Teilweise mit 3 Mann in Unterzahl sein, das Jubiläumsspiel zu Hause gegen La Rochelle 26-31 verloren. Es war nicht mal so uneindeutig, wie das Ergebnis impliziert. Wie gesagt, dreimal, einmal sogar in doppelter Unterzahl. 25 Minuten Unterzahl, einmal doppelte Unterzahl für 5 Minuten. Eine schockierende Anzahl an Penalties weggegeben. Und dann kann man auch nicht gewinnen. La Rochelle mit einem überraschenden Auswärtssieg. Sie haben sehr befreit aufgespielt. So hat man sie lange nicht mehr spielen sehen. Und das ausgerechnet in Castres, wo wenig Teams gewinnen. Für mich die Leistung des Wochenendes. Pro in geben dem ganzen Sache, geben der ganzen Sache harte Konkurrenz in einer sehr dezimierten Auswahl, die sie haben. Haben sie am Ende 37-12, möchte ich sagen. Also hoch in jedem Fall mit Bonuspunkt gegen Bordeaux gewonnen. Und ich glaube, der wirklich große Unterschied ist in dieser Saison, was Pau für einen Kader, also für mal Nachwuchs aufstellt. Und ich glaube, das ist auch ein, es ist halt auch wirklich ein wichtiger Faktor, dass sie mittlerweile eine richtig, richtig gute Jugendarbeit machen, eine Kadertiefe haben und was da kommt an Spielern. Ich meine, wir haben alle die Hintermannschaft gesehen, die sie aufstellen, und ich glaube, da muss man nicht allzu viel zu sagen, aber über diese erste Welle an Spielern, aber ich meine, was jetzt nachgekommen ist an noch zusätzlich, also Grégoire Feuille und Axel Despérez, oder Axel Despère, bin ich ganz sicher, ob es Französisch oder Spanisch ausspricht. Das sind auch Spiele, die bis jetzt unterm Radar geflogen sind, jetzt nur ihren Durchbruch haben, und das läuft richtig, richtig, richtig gut. Und dazu die beiden jungen Neuner, die sie jetzt spielen hatten, Thomas Souvarbi und Gabriel Elizalde, der sicherlich auch einen Namen hat, der, naja, sagen wir mal, einen gewissen Ballast mit sich bringt. Aber da kommt einiges nach. Und natürlich ist es schmerzhaft, wenn man Dan Robson verliert, der das Spiel auch in dem Fall wieder gedreht hat. Und ein wichtiger Faktor war, dass man in der zweiten Halbzeit noch diesen Bonuspunkt geholt hat. Aber ich glaube, mittlerweile mache ich mir für Po relativ wenig Sorgen, dass man das auffangen kann. Und ey, wir reden seit Jahren darüber, dass wir relativ viel von Sebastian Piccheroni halten. Also Sebastian Piccheroniès, wie er genannt wird, oder wie er genannt wird nach ein paar Bier. Wir halten viel von ihm, und ich glaube, die Saison, die letzte Saison auch, zeigen wirklich, dass da was dran ist. Wir haben die letzten Jahre immer darüber geredet, dass die Ergebnisse eigentlich nicht die Leistung von Pro widerspiegeln, und ich glaube, das sehen wir in diesem Jahr endlich, dass es funktioniert. Und ich glaube, das wird im nächsten Jahr, kann es sogar noch besser werden, wenn sie auch gelernt haben, wie man so viel Abwesenheiten während des internationalen Fensters umgeht. Kommen wir zu Pro des Deux. Dort hat man die Probleme auch, hauptsächlich mit den Georgen und Rumänen, aber natürlich auch mit einigen Niederländern, wobei viele Niederländer gespielt haben. Es spielen ja mittlerweile sehr, sehr viele Niederländer in der Pro des Deux. Das Gefühl, die Hälfte von ihnen sind beim Verein geblieben. Aber gut, muss mal schauen. Sverre-Aiguilhem hat 17-13 gegen Valence gewonnen. Knappes Spiel, enges Spiel. Es gab ein bisschen Unverständnis darüber, dass man am Ende mit der Sirene auf die Stangen gekickt hat, obwohl man eigentlich ja, oder Sverre-Aiguilhem, obwohl sie ja zu dem Zeitpunkt 14-13 geführt haben. Und dass sie auf die Stangen kicken und nicht den Versuch holen oder versuchen, den Versuch zu holen, um Valence vielleicht den Defensivbonus vorzuenthalten, wobei ich denke, für Sverre-Aiguilhem ist das vollkommen egal, ob Valence einen Defensivbonus holt oder nicht, das kann ihnen ziemlich egal sein, keine Konkurrenz aktuell zueinander. Und natürlich immer die Gefahr besteht, dass du den Ball verlierst und dann doch noch einen Versuch kassierst oder 3 Punkte. Da kann ich ja schon kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen. 17-13 am Ende ein hart erkämpftes Ergebnis, aber endlich mal positive Nachrichten für Sverre-Aiguilhem. Provence haben das erste Mal seit Ewigkeiten, oh nee, schon die zweite Heimniederlage dieser Saison, wollte gerade sagen, das erste Mal seit Ewigkeiten zu Hause verloren, aber es ist die zweite Heimniederlage dieser Saison. Und das ausgerechnet gegen den ehemaligen Trainer, ja, 22-24 zu Hause verloren, haben eigentlich richtig gut angefangen, und dann am Ende halt relativ grundlos sich noch diese Niederlage angefangen. Ich denke mal, dass Maurizio Reggiardo, der Trainer von Agen, Ex-Trainer von Provence, sicherlich ein gewisses Maß an extra Motivation in die Spieler eingedreht haben dürfte. Aber die Witterungsbedingungen waren echt schlecht, entsprechend auch das Stadion immer so ein bisschen, ist immer so dieses Thema, ne, wo du sagst, ja, offiziell waren es 8.500 oder 8.600 Fans im Stadion, du guckst dir diese leeren Tribüne oder leere Haupttribüne an und denkst, wie kann das sein, ja, das sind halt die Dauerkarten, ne, die Tickets sind verkauft, offiziell sind die Leute da, ne? dann ist das Stadion auch offiziell ausverkauft, ja, aber das ist natürlich ein Wetter, das Provence einfach nicht liegt. Und Agen kämpfen sich weiter durch, ne? Sind jetzt Siebter. Können Brive absolut erreichen. Und warum nicht von den Playoffs mal wieder träumen? Und Oyonnax? In ähnlichem schlechten Wetter zu Hause gegen Béziers verloren. Nicht zu Hause, auswärts in Béziers verloren. 16-15. Samuel Marquez, der Neuner, mit seinen mittlerweile gefühlten 360 Jahren, hat die 2000-Punkte-Marke durchbrochen. Schon eine spektakuläre Leistung, muss man einfach sagen. Genauso wie vom Brief, 48-24 gegen DAX gewonnen, haben in den letzten 6 Minuten noch 3 Versuche gelegt und so einen Offensivbonus geholt. Davor lange überraschend knapp. DAX hat echt gut mitgehalten. Wie gesagt, immer so ein Thema, wo du sagst, ja, man sollte mal überlegen, was möglich gewesen wäre ohne 12 Punkte Abzug. Kann ich verstehen, dass die Spieler sehr, sehr unglücklich und frustriert sind. Brief am Ende, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Können, aber auch ein ganz klein bisschen Glück, dass sie am Ende noch den Offensivbonus holen. Mont-de-Marsan im Derby gegen Biarritz mit 34-16 auch einen Offensivbonus geholt. Der Abstiegskampf ist echt spannend, denn auch Carcassonne hat gewonnen mit 23-21 gegen Aurillac. Es bleibt unten echt spannend. Und andere Teams rutschen halt so langsam echt mit rein. Nevers ist ein Beispiel. Haben schon wieder zu Hause verloren. Denkbar knapp. 26-27 gegen Grenoble. Die auch mit der Sirene noch einen Versuch über die Linie drücken. Wird echt. Also so langsam muss sich Nevers, glaube ich, schon wirklich Sorgen machen. Also nicht nur, dass man jegliche Playoff-Hoffnung mittlerweile beiseite schieben kann. Ja, sind 7 Punkte Vorsprung auf Mont-de-Marsan. Aber 7 Punkte ist bei so einer Abwärtsspirale halt auch nicht wenig. Und Mont-de-Marsan und Carcassonne, die sind mittlerweile, sehen sie gar nicht mehr wie so sichere Absteiger aus. Und in den nächsten Wochen, der Spielplan von Nevers ist halt auch nicht unbedingt hilfreich in dieser Aufgabeklassenerhalt. Es wie es ist. Wann hat 40-12 gegen Colomier gewonnen? Das Spitzenduell, erster gegen zweiter. Colomier eigentlich, ihr habt sicherlich alle darauf gewartet, dass ich sage, ein gutes Auswärtsteam, aber Wann eben ein generell sehr, sehr gutes Team. Erik Marx hat gestartet und ich meine auch durchgespielt und an dieser Stelle erwähnt, herzlichen Glückwunsch, 2 Sterne im medialen Pico geholt, das ist eine sehr, sehr gute Leistung, die endlich, und das muss man auch, das gehört irgendwo auch dazu, mal gewürdigt wird. Erik Marx spielt eine fantastische Saison, hat auch im letzten Jahr eine fantastische Saison gespielt und wurde oftmals nicht wirklich gewürdigt in den Medien, und ich finde es schön, dass das jetzt mal passiert. So viel dazu. Dritte Liga, wir haben schon viel drüber geredet, deswegen gehe ich durch die Ergebnisse mal durch, weil vieles davon halt einfach relativ relevant geworden ist. Bourg-en-Bresse 13-16 gegen Rennes zu Hause verloren, juckt am Ende nicht. Rouen 2019 gegen Périgueux gewonnen, etwas überraschend, aber halt auch nur wichtig für die Platzierung der Top 6. Nyon-Massy am Ende völlig irrelevant, weil es am Ende ein 25-0 für Massy ist. Aber auf dem Feld ein 22-19, das trotz 3-Mann Unterzahl zwischenzeitlich, also sportlich eine fantastische Leistung, aber am Ende ein ziemlich inelsterer Sieg, weil er am grünen Tisch dann ab nächster Woche eine 25-0 Niederlage ist. Suresnes hat 17-24 gegen Nizza verloren, die große Nachricht, dass kein Offensivbonus dabei ist. Marcon Bure hat 13:33 gegen Alpi verloren. Juckt auch nicht, die Saison für Marcon Bure ist vorbei, können nicht absteigen. Haben ihren, was ist es dann, ihren 11. Platz sicher, aktuell 13. Aber ja, also es ist halt, Saison ist durch für einige Vereine. Chambéry 33:40 gegen Bourgoin. Am Ende auch nebensächlich, wenn wir ehrlich sind. Kommen wir zu den Frauen. Dort gab es tatsächlich sehr, sehr überraschende Ergebnisse. Lyon hat 10:14 zu Hause gegen Grenoble verloren. Aubigny hat zu Hause 7:33 gegen Blagnac verloren. Der ASM Romagna hat nach dem Spiel der Herren 27:20 gegen Bordeaux gewonnen. Das eine mittelschwere Überraschung, wobei auch nur mittelschwer, wenn wir ehrlich sind. Lille hat 17:45 gegen Toulouse verloren. Und die große Nachricht des Wochenendes, Toulon hat zwar nicht nur 22:12 gegen Montpellier gewonnen, sind damit tatsächlich das erste Mal vom letzten Platz runter und damit aktuell nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Der geht dafür an Lille, aber wie bei den Herren oder wie in der National, ist sicherlich auch Teil der Realität, dass manche Vereine, mein Lied ist vor 10 Jahren das letzte Mal französischer Meister geworden. Das gehört auch dazu, aber in der professionellen Ära ist ein Verein wie Lille, die nicht die Strukturen und Benefits von einem großen Erst- oder Zweitligisten im Rücken haben, eben einfach Probleme haben werden, langfristig in einer immer professioneller werdenden ersten Liga der Frauen mitzuhalten. Ist das jetzt meine, können wir einmal festhalten, ich sehe es als positive Nachricht, nicht, dass die positive Nachricht ist nicht, Vereine sterben, die positive Nachricht ist, die erste Liga der Frauen wird immer besser und besser und immer professioneller und professioneller. Das ist die positive Nachricht. Ich möchte nicht mit einer negativen Nachricht aus diesem Podcast rausgehen. Aber wir gehen an dieser Stelle aus dem Podcast raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid nicht so deprimiert rausgegangen, wie ich mich teilweise gefühlt habe. Wie gesagt, ich gehe ehrlicherweise mit einer gewissen Form von Optimismus aus dieser Folge raus. Nicht mega viel, aber ein bisschen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein spannendes Six Nations Wochenende, hoffentlich nicht so spannend, hoffentlich mit einem Sieg für Frankreich, der den Six Nations Titel vielleicht schon besiegelt, und zu alledem sicherlich dann in der nächsten Woche mehr, und ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis dahin, ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit, nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.